Volker, mal ehrlich, wie lange stehst du morgens vor dem Kleiderschrank?
Also viel zu lange und am Ende ziehe ich eigentlich immer wieder dasselbe an.
Dann solltest du mal bei Emily and Angel in Bad Soden-Allendorf reinschauen. Das Modehaus steht zwar in Bad Soden-Allendorf, aber das Herz schlägt im Eichsfeld. Und das Motto gefällt mir, gute Laune kann man zu fast allem tragen.
Von Größe 34 bis 52 findet dort jede Frau ihr neues Lieblingsoutfit. Und für Herren und Kinder gibt es natürlich eine schöne Auswahl.
Mode, die mit Liebe und Fachwissen ausgesucht ist. Also Sachen, die nicht auf jeder Stange hängen und trotzdem bezahlbar sind.
Kirchstraße 57 in Bad Soden-Allendorf. Und mit dem Code Grimms Brüder bekommt ihr 5% Rabatt auf euren nächsten Einkauf noch bis zum 15. September.
Emily and Angel, vorbeischauen und den neuen Look mitnehmen.
Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder.
Präsentiert von der VR-Bank Mitte, die Mitmachbank mit viel Herz für die Region.
Heiko, du wirst dich vielleicht noch dran erinnern können, 1969, 70.
Da war ich noch ein Quark im Schaufenster.
Da erschien auf Platz 1 der Charts in Deutschland ein Lied, welches auf einer berühmten Melodie basierte. Es war die bekannte Melodie der Ode an die Freude aus der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Das Lied hieß damals A Song of Joy und wurde vom spanischen Sänger Miguel Ríos gesungen. Alle kauften plötzlich wie blöde.
Also den Titel kenne ich,
Ja. Alle kauften plötzlich wie blöde Platten von Ludwig van Beethoven, speziell die 9. Symphonie, und dachten, also da kommt dieses Lied drin vor, war aber gar nicht der Fall. Und ich hatte natürlich auch die Gelegenheit, das allererste Mal im Kulturhaus zu sein. Dort wurde nämlich aufgeführt die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Und viele Jahre nach diesem für mich einschneidenden Erlebnis haben wir heute die heutige Leiterin des Eichsfelder Kulturhauses hier sitzen. Herzlich willkommen, Marie-Christine Liese.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, in dieser auserwählten Riege auch mit dabei zu sein.
Ja, und wir freuen uns, dass du den Weg hierher geschafft hast. Wir hatten so ein paar Anläufe, wie das manchmal so ist, aber heute sind wir happy, dass das geklappt hat und du heute hier vor uns sitzt und freuen uns auf ein angenehmes Interview mit dir.
Und was wir noch nie hatten, dass ein Gast mit dem Fahrrad vorgefahren ist. Das war so ein bisschen wie Saloon hier, ne? Ja. Dass jemand sein Pferd angebunden hat hier draußen. Also Marie-Christine ist hier mit dem Fahrrad gekommen.
Und wir haben festgestellt, du bist sehr, sehr gut vorbereitet. Also bevor wir dir die Hand geben konnten, hast du uns was in die Hand gedrückt, nämlich eine Flasche Rhabarberlikör. Also wir sind ja so ein bisschen auf Schlehe eingeschossen. Und du bist vorbereitet. Also hast schon mal die ein oder andere Folge scheinbar gehört. Und deswegen auf unsere heutige Gästin. Liebe Marie-Christine, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja.
Ich habe leider keine Schlehen im Garten, aber frischen Rhabarber verarbeitet.
Geht also runter wie Öl.
Ja, wie Nussbips. Ja, herrlich. Marie-Christine, immer unsere Frage, wo ging's los mit der kleinen Marie-Christine?
Ja, wo ging's los? Ich bin 87, hier in Heiligenstadt geboren worden und bin hier glücklicherweise auch aufgewachsen, habe hier meine Kindheit und Jugend verbracht und habe auf den Lieten gewohnt, war dort auch in der Grundschule. Und bin dann auf dem Lingemann-Gymnasium gewesen. Mhm. Für mich die schönste Schule, immer noch nach wie vor. Und habe da mein Abitur gemacht, 2005. Und ich war zu Schulzeiten immer so ein Zeitungsmädchen. Ich habe gedacht, ich will irgendwie mal zur Zeitung gehen und da dann später mal arbeiten. Und deswegen habe ich auch direkt nach dem Abi meine Ausbildung begonnen in Erfurt. Damals hieß es noch Verlagsgruppe Thüringen und habe bei den Tageszeitungen meine Ausbildung gemacht als Verlagskauffrau. Habe auch 2 Jahre in Erfurt gewohnt in der Zeit. Es war eine spannende Zeit, vor allen Dingen hier auch in Heiligenstadt. Damals gab es ja noch eine Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße. Das war sehr interessant, dort mit den Anzeigenkunden, Glückwunschanzeigen und Kommunionanzeigen und sowas.
Oder auch die anderen, die später kommen.
Die kommen, ja, die kommen. Quasi die finalen Anzeigen quasi.
Genau, die, oh ja, das, ja, das hat dann natürlich auch dazu gehört, mhm. Ja. Und da habe ich eine spannende Zeit in Erfurt gehabt und habe dann auch nach der Ausbildung in Heiligenstadt auch gearbeitet bei der Tageszeitung, aber nicht im Redaktionsbereich, sondern im Anzeigenbereich mhm. war ich tätig und habe dann noch so ein Abendstudium gemacht in Göttingen und ja, wie das so ist, wenn man da irgendwie so nach der Schule sich so weiterbilden möchte und habe dann, nachdem ich bei der Thüringer Allgemeinen, Thüringischen Landeszeitung war, bin ich noch nach Eschwege gewechselt zur Werra Rundschau. Das war
auch
aber
bekannt,
eher,
ja.
Eher ein kurzes Intermezzo und habe dann gedacht, okay, jetzt bist du so fast Ende 20, was will man jetzt noch so mit dem Leben machen? Also die ganze Zeit bei der Tageszeitung arbeiten, die Zeiten hatten sich da schon gewandelt. Und habe dann ein Studium angefangen in Nordhausen, Public Management studiert. Und habe da auch meinen Master gemacht, interessante Praktika gehabt, verschiedenen Stellen und Behörden, bei der Uni Göttingen zum Beispiel und beim Landkreis Göttingen. Und bin dann nach dem Masterstudium eingestiegen beim Landkreis, zunächst im Jugendamt, war dort für verschiedene Projekte tätig und dann kam die Corona-Zeit. Und war dann natürlich wie so viele andere auch im Gesundheitsamt abgeordnet. Mhm. Und dann hat sich beim Landkreis eine Vakanz ergeben. Und zwar war das im Büro des Landrates bei Dr. Henning für Strategieentwicklung und Kreisentwicklung war damals eine Stelle frei, für die ich mich dann beworben hatte und dann auch da die Tätigkeit dann im Sommer 20 auch dann aufgenommen habe bei ihm im Büro. Genau.
War ja auch schon Gast
ja.
bei uns im Podcast und ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, da
ja,
konntest du ja wahrscheinlich
natürlich,
ein bisschen
ja.
mitreden.
Ja, ja, genau, genau.
Interessant, wenn ich dich mal unterbrechen darf, ist ja, dass du der dritte Gast bei uns bist, der in der Zeitung angefangen hat.
Mhm.
Also Alexander Baudot hat auch geschrieben für die Zeitung, Markus Preis hat geschrieben für die Zeitung. Und du?
Ja, ich habe auch schon so als Schülerin dann so kleinere Artikel geschrieben gehabt und der Spitzname war dann so Carla Kolumna. ja, genau. ja, es war so Anfang der 2000er, da hatte die Zeitung, ich hätte nie gedacht, das ist mal eine Zeitung, dass ich die mal auf dem iPad lese oder dass die Haptik, die brauchte ich jeden Tag irgendwie und dass sich das so ändert, das habe ich auch nicht man nicht erwartet.
Mhm. Liest du Zeitung noch?
Ja, also, jeden Tag. Also seit meiner Ausbildung jeden Tag. Natürlich, mhm. Das gehört dazu. Jetzt ist es so, dass ich sie abends im Bett lese und nicht mehr frühs dann im Büro. Aber ja, ich lese sie jeden Tag. Das gehört dazu.
Und du kriegst auch immer die richtige Ausgabe. Das kann ja auch mal passieren, dass dann das ja, falsche Bündel
Gotha
dann...
Gotha kommt.
Ich habe oft Gotha, ja, ja.
Ja, ich muss feststellen, wir haben uns heute alle richtig schick gemacht hier. Ja. Heiko, du sowieso, Marie-Christine, brauche ich gar nicht zu sagen, ganz fantastisch. Ich habe extra meine schönen Strümpfe heute angezogen, können wir nachher mal angucken. Die habe ich, hab ich extra gekauft in Paris, ich war nämlich vor kurzem in Paris und dort ist der Kuss von Gustav Klimt drauf. Was ganz was Schickes. Ne? Extra für heute angezogen.
Für Kultur.
Danke.
Kultur.
Ja. Marie-Christine, hast du noch Geschwister?
Nein, Geschwister habe ich nicht.
Willkommen im Club.
Genau, ja. Willkommen im Club.
Volker und ich nämlich auch nicht.
Ja, ja, gut, okay. Club der Einzelkinder.
Einzelkinder, ja. Aber es hat mir auch nicht geschadet. Hat mir nicht geschadet.
Ja, ich habe viele Freundinnen und das ist meinen Schwesternersatz und das hat man sich selbst ausgesucht im Leben. Ich glaube, das ist manchmal doch mehr wert.
Mhm.
Dafür habe ich eine Frau geheiratet, die ganz viele Geschwister hat. Und da ist die Familie riesengroß. Schönen Gruß an die Familie.
Jetzt eine Frage. Hast du das vermisst als Kind, dass du gesagt hast, ich hätte schon gern noch eine Schwester, Bruder oder wie auch immer?
Eigentlich nicht. Ich habe ja gesagt, wir haben auf dem Liegen gewohnt früher. Da war hinterm Block der Spielplatz, da waren alle Kinder, wir haben da zusammen gespielt und da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich da etwas vermisst hätte. Nee, kann ich nicht sagen.
Und jetzt, wenn man ein bisschen reifer ist, wie ist es da?
Auch nicht, da habe ich dann meine Freundin.
Ich habe ja früher Zuckersteine auf die Fensterbank gelegt, wie blöde. Ne?
Ja.
Und irgendwann habe ich erfahren, dass meine Mutter die alle reingeschnuppert hatte und die hätte eigentlich viel dicker sein müssen, als sie war. Es hat nicht gefruchtet.
Weil du wolltest einen zum Quatschen haben, wie ich dich kenne. Hat aber dann irgendwann scheinbar, du hast ja selber auch vier Kinder,
hat es dann eine Generation übersprungen.
Ja, also du hast das dann irgendwie dann begriffen, wie das auch richtig geht. Nicht mit dem Klapperstorch in den Zuckerstein, ja.
Erst später.
Hat dir Bärbel, deine Frau, dann erklärt.
Früher.
Ja, und selber hast du auch eine Familie.
Ja, genau. Ich wohne mit meinem Mann, mit dem Christoph. Wir sind jetzt seit fast 20 Jahren zusammen. Hier in Heiligenstadt und wir haben ein Haus gekauft vor 3 Jahren in Heiligenstadt. Sehr lange gesucht, das ist ja nicht so einfach. Und wir wohnen dort mit unserem Sohn Levi, der wird jetzt im Sommer 9 und das ist ganz, ganz schön.
Auch aktuell nur ein Kind.
Genau, ja, mein zweites Kind ist das Kulturhaus, das reicht.
Ja, gehen wir doch da in diese Richtung mal.
Ja.
Ja, wie hast du gemerkt, Kultur ist genau mein Ding oder hat sich das so ergeben, weil die Stelle entsprechend frei war?
Ja, also ich bin natürlich schon immer kulturinteressiert, war bei vielen Veranstaltungen, Konzerten, im Kino, alles mögliche querbeet, bin da auch breit interessiert. Die Stelle im Kulturhaus hat sich dann so ergeben. Und zwar Anfang 23 und dann hat der Kreistag, ich bin ja dort die Werkleiterin im Eigenbetrieb, mich zur neuen Werkleiterin zum 1.7.23 dann auch bestellt.
Mhm.
Genau.
Mhm. Also du hattest früher mit Kultur so erstmal noch nicht direkt was zu tun und hattest natürlich auch nie vor, ein Kulturhaus zu leiten, oder?
Das stand jetzt nicht auf der Liste. Nee. Das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja.
Ja, jetzt ist die Frage, du sagst Werkleiterin. Und wenn dann mal einer um die Ecke kommt und sagt, Mensch, Marie-Christine, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Was würdest du dann antworten?
Ja, also Werkleiterin hört sich so ein bisschen an, als würde man so ein Betonwerk leiten oder so. Also das heißt halt einfach so, weil es der Eigenbetrieb ist und zum Landkreis gehört als Eigenbetrieb. Ich habe aber die künstlerische Leitung inne. Also das heißt, ich gestalte das Programm des Kulturhauses, aber auch die technische Leitung, also die Hausleitung. Es gibt wahnsinnig viele Anlagen im Haus, viele Dinge, die gewartet werden müssen, die auch repariert werden müssen und so weiter. Und das läuft dann auch alles eben über meinen Tisch.
Okay.
Also du legst nicht selbst Hand an bei den Reparaturen?
Ab und an muss man dann auch mal mit zur Stelle sein. Genau, ja.
Das war ja für uns auch eine Überraschung in Berlin, dass Markus Preis, wenn da meine Toilette verstopft ist, also er zwickt sich nicht die Gummihandschuhe über, aber er muss dann eine Entscheidung fällen. Und das geht dir dann quasi genauso. Wenn da irgendwo eine Glühbirne nicht mehr leuchtet, dann musst du dich kümmern.
Genau. Manchmal klettert man dann selbst beherzt auf die Leiter, weil es dann einfach schneller geht. Aber zumindest muss man dann jemanden beauftragen, der sich dann um die Schäden kümmert. Genau.
Das stelle ich mir gerade so vor, wenn an dem großen Kronleuchter im Saal eine Lampe kaputt ist, eine Glühbirne. Kann man den nach oben rausziehen oder lässt man den runter dann oder muss die Feuerwehr kommen?
Der wird tatsächlich nach unten gefahren.
Mhm.
Genau. Ja, aber das wird dann alles über unseren technischen Dienstleister, Gott sei Dank, dann. Also an den Kronleuchter muss ich nicht.
Aber also nicht so wie bei Phantom der Oper, wo das Ding dann runterkommt und auf die Bühne fällt.
Brach. Oh Gott, nee. Also ich muss ja auch nicht auf der Bühne stehen und singen oder irgendwie tanzen. So muss ich auch nicht die Technik
Aber hättest du da Talente? Wenn es jetzt mal eng ist, kann ja mal passieren, da fällt mal was aus, man muss ja improvisieren können. Also hättest du irgendwelche musischen Talente, die in dir schlummern?
Nein, habe ich nicht. Also mein Talent liegt eher in der Organisationsfähigkeit und in dem anzupacken, aber nicht in dem künstlerischen, dass ich da auf der Bühne etwas darbieten könnte. Ich habe als Kind mal Theater gespielt, aber ich glaube, das reicht nicht für die große Bühne.
Ich meine, wir haben ja hier auch eine gewisse Tradition in Heiligenstadt. Immerhin wurde Heinrich Heine in Heiligenstadt getauft. Er war wie lange da?
Ja, 2 Nachmittage.
Aber er ist protestantisch getauft worden. Und insofern ist das natürlich schon eine Tradition. Und auch da war ich jetzt in Paris am Grab von Heinrich Heine. Oh. Ganz toll.
Volker, kommen wir mal so ein bisschen zum Haus an
genau.
sich. Also ist ja quasi heute, wenn es ein Mensch wäre, würde man sagen, es ist ein Babyboomer. Das Kulturhaus, das Eichsfelder Kulturhaus, und wurde gebaut von 1960 bis 1964 und steht seit 1980 unter Denkmalschutz. Also ja, echtes 60er Jahre Schmuckstück. Wie ist es, in so einem Denkmal zu arbeiten?
Mir fällt jetzt gerade spontan ein, alle Gäste, und so ging es mir auch, als ich das erste Mal ins Kulturhaus so wieder reingekommen bin, der Geruch des Hauses ist unvergesslich. Also alle Gäste, die auch längere Zeit nicht bei uns waren, sagen, oh, es riecht immer noch so wie früher. genau, also das ist natürlich prägend für das Haus, aber es ist natürlich auch wunderschön, der Theatersaal, wenn man dort die Lichter anmacht und diese Kronleuchter und die rote Bestuhlung, das ist einmalig und es ist wirklich eine Ehre, in so einem Gebäude arbeiten zu dürfen. Ja.
Ist ja witzig, genau sowas hat noch hier als Frage, ob man die Geschichte spürt oder ob man sie vielleicht auch riechen kann. Ich war am Samstag in meiner ehemaligen Schule, ich bin da reingekommen, ich habe gedacht, es wäre 1979, es duftete noch genauso.
Das ist so die typische Turnhalle, ne? Die hat irgendwie auch so einen genau. eigenen Geruch.
Ja, die wollen wir jetzt nicht näher beschreiben. Aber kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen Einblick in die Historie des Hauses geben?
Ja, also Heiko hat es ja schon gesagt, Anfang der 60er Jahre wurde das Haus ja gebaut und ich weiß, dass am 31. Januar 1964 für die damaligen Bauarbeiter dann auch eine Veranstaltung durchgeführt wurde im Konzertsaal, die dann eben alle, die am Bau beteiligt waren, besuchen durften, und am 9. Januar 1965 war dann die erste öffentliche Veranstaltung. Und ich denke, über die Jahrzehnte wurde das Haus rege genutzt und das hat ja bis in die heutige Zeit auch keinen Abbruch gefunden. Natürlich ist einiges in der Zeit stehen geblieben und auch vielleicht nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Man hat ja in den 90er Jahren auch einige Renovierungsmaßnahmen durchgeführt, aber ich denke, das Haus ist auch gut in die Neuzeit katapultiert worden, auch wenn es manchmal so einen leichten Retro-Charme verspürt.
Finde ich eigentlich gar nicht. Nee. Ich finde es eigentlich gar nicht. Es ist ja wirklich hochmodern, auch in der heutigen Zeit. Damals wurde es gebaut von 3 Architekten und die haben sich so ein bisschen an den Bauhausstil angelehnt. Das ist ja spektakulär gewesen, so eine große Glasfassade in der damaligen Zeit zu bauen. Das war außergewöhnlich. Und die Zeit, wo das gebaut wurde, war eben in den 60er Jahren. Und da hat man eher nüchtern gebaut. Es musste schnell was her. Aber hier in Heiligenstadt war tatsächlich der erste Kulturhaus-Neubau der DDR entstanden. Und da können wir also wirklich enorm stolz drauf sein.
Und bei der Eröffnungsveranstaltung auch wieder Beethovens 9.
Genau, am 31.12. damals. Ja, genau.
Und wer hat da damals gespielt? Weißt du das noch?
Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht verraten.
Also wir können dir helfen. Also nicht, wer gespielt hat, aber wir können dir zum Beispiel die Architekten benennen, die damals hier gearbeitet haben. Vom VEB Hochhausprojektierung Erfurt. Franz Ollertz, Gerd Widder und Heinz Fienold.
Also das wollten unsere Hörer bestimmt schon immer mal wissen. Mensch, wer waren denn die Architekten?
Und da sagen sie, der Herr Lamprecht, wieder mit seiner Klugscheißerei hier.
Ja, gutes Wissen, ja. Naja, weil du gerade gefragt hast, wer gespielt hat. Mein Opa hat im Kreiskulturorchester damals gespielt und er hat damals auch mitgespielt bei den ersten Konzerten und Veranstaltungen im Kulturhaus.
Väter oder mütterlicherseits?
Mütterlicherseits.
Mütterlicherseits. Okay. Und der hieß?
August Apel.
August Apel.
Das ist ja Wahnsinn. Wir haben nämlich noch einen,
ja,
der da gespielt hat.
Okay.
Hör mal rein.
Hallo Herr Döring. Schön, dass wir Ihnen einige Fragen stellen können. Herr Döring, Sie waren Mitglied des Heiligenstädter Kulturorchesters. In welcher Zeit gehörten Sie dem Orchester an?
Also ich war Mitglied in Heiligenstadt im Kreiskulturorchester, wie es auch immer hieß, landläufig auch hieß, von 1980 bis 1987. Danach bin ich gewechselt nach Meiningen.
Und wie groß war der Klangkörper des Kulturorchesters?
Wir waren, als ich dort begonnen habe, 42 Leute. Das hat sich dann auch nicht groß geändert. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang als einzigster Schlagzeuger dort gespielt habe. Vorher waren wir zu zweit. Der eine Kollege ist ausgeschieden und ich habe dann mindestens 3 Jahre allein als Schlagzeuger dort gearbeitet.
Herr Döring, welches Repertoire wurde zu Ihrer Zeit bespielt?
Ich habe dort begonnen, da war das Heiligenstädter Orchester schon ein Blasorchester. Gegründet wurde es 1956 als Symphonieorchester, wurde aber ganz schnell zum Blasorchester umgebaut, was ihm dann zum Schluss das Überleben bis zur Wende gesichert hat. Wir haben symphonische Blasmusik gemacht, volkstümliche Blasmusik, ja, und alles, was man mit Blasinstrumenten so verzapfen kann. Ganz viele Kinderkonzerte, auch von Herrn Hocke, der dann hier in Meiningen mein erster Chef war. Den Namen kannte ich dann zumindest schon und auch seine Musik, die er komponiert hat.
War das Kulturhaus Theodor Neubauer die einzige Spielstätte oder hat das Orchester auch woanders Gastauftritte wahrgenommen? Oder gab es ganz und gar Konzertreisen auch in andere Länder?
Es ist so, dass das Kulturhaus von uns nur zu politischen Veranstaltungen bespielt wurde. Ich kann mich nur an ein einziges wirkliches Konzert erinnern. Wir haben letzten Endes im Kulturhaus ganz viele Jugendweihen gespielt, zu ganz vielen öffentlichen, politischen Veranstaltungen mussten wir ran. Ansonsten haben wir in den Dörfern im Grenzgebiet waren wir ganz viel unterwegs. Spinneleinefelde, dann auf der IGA in Erfurt, also der Internationale Gartenbauausstellung, die jetzt EGA heißt. Kurkonzerte haben wir in Heiligenstadt gespielt und mit dem Männerchor Arnshausen waren wir unterwegs und im Neuen Brunnen haben wir sehr oft aufgetreten. Ich kann mich an ein Konzert im Ausland erinnern, das war in Vilnius. Wir sind einmal in Vilnius gewesen, in der Zeit, wo ich dort war.
Wo haben Sie denn jetzt Ihre musikalische Heimat gefunden?
Ich spiele seit 1987 in der Meininger Hofkapelle, die damals noch nicht so hieß, aber jetzt so heißt. Wir sind ein Theaterorchester in Meiningen. Ich schlage vor, dass die Heiligenstädter schon mal nach Meiningen kommen und sich im Theater ein Konzert anhören. Es lohnt sich bestimmt. Wer einmal kommt, kommt immer wieder.
Das Eichsfeld ist ja ein Dorf. Jeder kennt jeden und viele sind miteinander verwandt. Und es gab in Heiligenstadt auch einen Herrn Willi Döring. Er hat unter anderem den Heiligenstädter Büttenmarsch geschrieben und viele andere Karnevalslieder komponiert. War das Ihr Vater, Onkel oder Cousin?
Herr Willi Döring ist meines Wissens nicht mit mir verwandt. Sein Name, der ist mir gegenüber öfters erwähnt worden, aber ich bin sicher, dass ich nicht mit ihm verwandt bin.
Wir danken Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem ganzen Ensemble alles erdenklich Gute und große Erfolge. Tschüss.
Ja, danke schön. Mir fällt noch ein, es gibt schon noch in Heiligenstadt auch Kollegen von damals aus dem Kreiskulturorchester, die viele nützliche Informationen oder Informationen überhaupt haben. Das wäre der Georg Sternadel, der in der Stadt wohnt. Den lohnt es sich auf alle Fälle, dort nachzufragen, wenn jemand noch Interesse hat. Danke.
So, ein Kollege von deinem Opa, Schlagzeuger, Was hat Opa gespielt?
Ja, der hat Waldhorn gespielt, ja.
Waldhorn?
Waldhorn, ja. Hat auch unterrichtet in der Musikschule und war immer Mucke machen.
So heißt das bei den Musikern, ne?
Ja.
Ich glaube, es wird Mugge geschrieben, oder?
Mugge, ja.
Mucke. Ja, es kommt drauf an. Also ich sag Mucke, manche sagen auch Gig ist so. Gig. Es ist ja egal, ob es wird ordentlich bezahlt.
Ja, das ist sehr interessant. Der Herr Döring spielt in Meining und wir haben dieses Interview aufgenommen. Und er war ganz erfreut darüber, dass wir das überhaupt wussten, dass er da in Heiligenstadt gespielt hat. Und er hat uns gern dieses Interview gegeben. Also herzliche Grüße nach Meining.
Genau. Und natürlich die Einladung, nach Meining zu kommen, erstreckt sich nicht über die Heiligenstädter, sondern die ganzen Eichsfelder und alle, die uns unseren Podcast hören.
Ja, und dieses Jahr haben die ja in Meining ein großes Jubiläum, 200 Jahre Theaterfürst oder sowas. Heißt das ja? Und ganz, ganz tolles Programm. Marie-Christine, jetzt wieder zu dir.
So, das Haus, ne? Denkmalschutz, alte Technik. Es gibt einen Fahrstuhl, aber erst seit 2015. Wo zwickt so ein historisches Haus im Alltag am meisten?
Letzte Woche hatten wir einen großen Wasserschaden. Das ist Wasser ist irgendwie schon, ich denke, über Jahrzehnte immer wieder Thema gewesen, dass wir da so ein bisschen Probleme haben, dass Wasser eintritt. Es ist einfach auch die Gebäudetechnik oder energetisch besser gesagt, ist das Haus nicht auf dem aktuellsten Stand. Wir haben sehr große Energiefresser einerseits. Andererseits wird das Haus mit Fernwärme beheizt. Und natürlich schaut man dann schon, dass das Programm dann auch en bloc stattfindet, also gerade in den kalten Wintermonaten. Aber wir brauchen dann doch mitunter schon so 3 Tage, um das Haus auf einigermaßen Temperatur zu bringen, wenn es dann im Winter wirklich kalt ist. Und es gibt dann doch so die ein oder anderen Schwachstellen, gerade was auch die ganze Saaltechnik angeht, die eben schon veraltet ist oder fast nur noch zu Dekorationszwecken dann angebracht wird.
Aber gibt's im Theater, sieht man ja manchmal so einen eisernen Vorhang. Gibt's den bei uns hier auch in Heiligenstadt?
Also es gibt jetzt keinen eisernen Vorhang, wie man den sich vorstellt, dass er dann zufährt. Wir haben dann den Vorhang, aber jetzt keinen...
Nicht für den Brandschutz quasi.
Genau, ja. Wir haben auch keine Brandmeldeanlage bei uns im Haus. Das heißt, die Feuerwehr ist bei allen Veranstaltungen auch mit vor Ort und muss dann eben diese Brandsicherheitswache gewährleisten während der Veranstaltung.
Und das muss ich mir jetzt wie vorstellen? Da steht immer eine Feuerwehr vor der Haustür oder... Wie sieht das dann aus?
Die haben hinten an der Bühne 2 Sitzplätze und können von dort dann das Geschehen auf der Bühne beobachten. Und sie sind auch oben im Saal platziert, sodass sie dann auch den ganzen Besucherraum und die Bühne auch mit im Blick haben. Es sind immer 3 Kollegen der Heiligenstädter Feuerwehr bei uns.
Zum geordneten Evakuieren sozusagen.
Hoffentlich, dass es so weit nie kommt, ja.
Genau. Hoffentlich nur zur Dekoration, dass die nie in den Einsatz kommen, ja.
Ja, genau. Mhm.
Wie funktioniert das dann? Müsst ihr die bezahlen oder machen die das halt, weil sie freiwillige Feuerwehr sind, auch mal für eine Kiste Bier oder so?
Nee.
Rhabarberlikör.
Ja, genau. Das ist meine Freizeit, ich mache mal Rhabarberlikör für die Feuerwehr. Nein, wir müssen die schon auch bezahlen, ja.
Wenn diese Mauern erzählen könnten, welche Geschichte würdest du am liebsten hören?
Ich habe die Kollegen aus dem Haus auch nochmal gefragt, ob es so Anekdoten gibt, irgendwie so das Beste vom Besten. Und wir haben natürlich ja auch einige bekannte Personen bei uns im Haus begrüßen dürfen, auch in der jüngsten Vergangenheit. Stefanie Hertel zum Beispiel oder auch Heino. Ich denke, das sind Personen, die doch jeder kennt. Und alle, die so bei uns sind, haben dann doch ihre kleinen Eigenarten und gewisse Star-Allüren. Und da kommt man doch schon des Öfteren ins Schmunzeln und muss beispielsweise Catering vorbereiten und dann die Lieblingsschokolade besorgen oder auch den Lieblings-Single-Malt-Whisky. Okay. Oder das ist dann, dass wir das dann halt bereitstellen müssen in der Garderobe.
Das steht im Vertrag so drin.
Teilweise ja.
Und sind das dann die richtig Großen, die so Allüren haben, oder sind das eher die Sternchen?
Naja, meistens die Sternchen, die so ein bisschen, ne, bisschen gebauchpinselt werden wollen. Und ja, gibt dann auch welche, die brauchen das zweite Gedeck für die verstorbene Ehefrau mit. Und das ist dann, haben alle so ein bisschen, ohne da irgendwelchen Namen nennen zu wollen, aber es ist manchmal.
Also ein kleines Ding am Sträußchen.
Ja. Genau, ja, genau.
Und würde mich ja nun auch interessieren, Heino setzt hinter der Bühne seine Brille ab oder hat er die dann auch auf?
Ich bin ihm nicht so nahe gekommen. Die Security hat mich auch.
Ach so, da hast du nicht VIP-Status da?
Nein, wir haben natürlich einen kleinen Social-Media-Account vom Kulturhaus und da poste ich dann auch regelmäßig Beiträge, und da habe ich mir natürlich erhofft, wenn so eine Person wie Heino bei uns ist, dass wir da mal auch was für unsere Social Media bekommen, aber es war kein Rankommen an ihn.
Echt?
Ich konnte mich kurz vorher vor dem Konzert kurz mit ihm unterhalten, und der sieht auch wirklich genauso aus wie ich war auch selber erschrocken oder verwundert, aber ich bin nicht an ihn rangekommen. Nee.
Das ist ja schade, oder?
Ja. Und dann ist zum Beispiel Paul Potts, kommt ja dieses Jahr auch wieder zu uns, der ja auch sehr bekannt ist, aber total nahbar und nett und höflich. Stefanie Härte, hatte ich Ihnen schon gesagt, letztes Jahr auch eine ganz sympathische Person gewesen.
Ja gut, Volker.
Warum auch nicht?
Trotz unseres Erfolges sind wir auch immer noch auf dem Teppich geblieben.
Ja, klar. Ja. Also, es gab mal eine Sendung hier, Kaum Nebel. Das wurde unten in der Dreifelderhalle aufgenommen. Das war eine ganz große Veranstaltung, und da ist Karel Gott aufgetreten. Karel Gott ist aufgetreten und auch der Schulchor vom Berggymnasium. Und die Schüler dieses Chors sind dann zu Karel Gott an die Garderobe gegangen, haben geklopft. Er machte auf, brachte einen Stapel Autogrammkarten gleich mit raus. Und da haben die Schüler gesagt, nee, Autogrammkarten wollen wir nicht. Ja, was wollt ihr denn? Wir wollen einmal mit Ihnen Biene Maja singen. Hat er die Karten genommen, hat sie nach hinten geworfen und hat wirklich mit den Schülern auf dem Gang Biene Maja gesungen. Und das bleibt ihnen in ewiger Erinnerung. Das sind Menschen, wo man sagt, nett, der Mensch.
Das ist, also das kann ich auch fürs Kulturhaus nur so sagen, die Gäste, die Stars, die bei uns auftreten, nehmen sich in der Regel nach der Veranstaltung oder auch in der Pause so viel Zeit für die Gäste und sind auch wirklich Stars zum Anfassen. Man kann Autogramme erhalten, man kann Selfies machen mit den Künstlern. Also ich habe die wenigsten erlebt bisher, dass sie sich in der Garderobe verschanzt haben. Der Großteil der Gäste ist dann wirklich auch beim Publikum zum Anfassen.
Und wie lange bereitet sich so ein Mensch wie, ich sage jetzt mal wieder, Heino auf seinen Auftritt vor? Kommt der 5 Minuten vorher und los geht's? Oder ist er 4 Stunden schon da und singt sich ein?
Das ist eigentlich relativ kurz vor der Veranstaltung, dass die Künstler, die dann wirklich so ihren Haupt- oder der große Hauptakt, die kommen ganz kurz vor der Veranstaltung. Manche kommen, während wir unten schon den Einlass starten, kommen sie hinten am Hinterhaus vorgerast sozusagen und haben noch ganz kurz den Soundcheck. Aber sie verbringen da nicht schon mehrere Stunden vorher. Also natürlich die Technik kommt mitunter so 6 Stunden vorher und fängt an mit Aufbauen. Es wird ja zum Teil so viel Technik auf der Bühne mit verbaut an Licht und Ton und so weiter und so fort, dass das halt wirklich mehrere Stunden umfasst, dass da aufgebaut wird.
Und gab es da schon so Situationen, wo du unten im Foyer gestanden hast mit Schweißperlen, mit viereckigen Schweißperlen auf der Stirn? Scheiße, der ist immer noch nicht da.
Ja. Ja, da hatte ich dann auch die Handynummer und habe angerufen und habe gesagt, wo bleiben Sie? Die Gäste warten.
Aber es hat noch geklappt oder war verdammt eng?
Ja, verdammt eng, aber es hat geklappt.
Und du verhandelst dann auch mit den entsprechenden Agenturen direkt mit den Agenten der Künstler? Oder ich kann mich, früher war es immer so, da hat gefühlt, also vor deiner Zeit, hatte man so den Eindruck, das Kulturhaus wartet, dass einer anklopft und sagt, wir wollen eine Veranstaltung machen. Und wenn da eben keine Gastspieldirektion oder keine Künstleragentur dann irgendwo eine Tournee hatte, dann sah es schlecht aus für euch. Hat sich das jetzt gedreht? Bist du da dann selber involviert?
Also wir sind ein Gastspieltheater. Das unterscheidet uns von anderen Häusern, die ein eigenes Ensemble haben. Das heißt, zu uns kommen wirklich Gastspiele, die wir entweder einkaufen mit einem festen Honorar oder die sich aber auch bei uns einmieten können. Das sind so verschiedene Vertragskonstellationen. Und ich bekomme täglich Anfragen, also ich weiß nicht, so zwischen 10 und 20, 30 Anfragen, Angebote, wo ich dann schaue, was in unser Programm passt. Und dann auch mitunter dann halt Kontakt dann mit den Agenturen aufnehme, wenn es wirklich was Vielversprechendes ist. Manches ist, denke ich, für unser Publikum auch nicht geeignet oder ist jetzt nicht so, weil es einfach nicht nachgefragt wird vom Programm. Und wir haben sehr viele Anfragen und natürlich viele Agenturen oder viele Gastspiele, mit denen über Jahre schon zusammengearbeitet wurde und wo man dann halt, wenn eine Veranstaltung erfolgreich war, dann auch schon den Nachfolgetermin dann auch bespricht.
10 Anfragen pro Tag ungefähr.
Kommen so hin.
Das ist ordentlich. Da hast du ja schon mal eine gewisse Auswahl.
Ja.
Wie ist so die Auslastung? Passt das? Weil man hat ja nur 52 Wochenenden und dann fällt man vielleicht noch Weihnachten, Ostern, wo man vielleicht weniger machen kann oder zum Teil gar nichts. Passt das mit der Auslastung oder würdest du dir wünschen, es ginge noch ein bisschen nach oben?
Also wir sind für dieses Jahr quasi voll. Mhm. Also der Terminkalender ist voll. Wir haben jetzt nur noch in den Herbstferien ein Wochenende frei. Wobei wir natürlich schon so, oder ich schaue schon in den Ferien, ist dann nicht so die Nachfrage da, Veranstaltungen zu besuchen, weil viele Menschen dann einfach auch die Ferien nutzen und verreisen. Wir haben jetzt dieses Jahr über 50 Veranstaltungen bei uns und auch letztes Jahr waren wir in dieser Größenordnung unterwegs. Wir hatten letztes Jahr 20.000 Gäste, sogar über 20.000 Gäste. Also ich denke, unsere Auslastung ist sehr gut. Die Veranstaltungen finden ja auch eher in der kälteren Jahreszeit statt. Das heißt, kälter von September bis jetzt Juni oder besser gesagt Ende Mai waren jetzt Veranstaltungen. Im Sommer sind ja dann Open-Air-Veranstaltungen, wo wir dann natürlich auch uns nicht gegenseitig Gäste wegnehmen wollen. Wenn zum Beispiel im Barockgarten das Konzert ist oder der Biergarten im Barockgarten. Das wäre dann einfach auch schade, wenn man sich da gegenseitig die Gäste abgraben würde. Und ich schaue dann schon auch, was so die großen Highlights im Heiligenstädter Veranstaltungskalender sind und klammere mir diese Wochenenden dann auch aus.
Wie viele Sitzplätze hat das Theater, der Theatersaal?
Wir haben 580 Sitzplätze und einige Plätze werden in der Regel immer für Technik gesperrt. Das sind so circa 15 Plätze und wir haben 3 Rolli-Plätze, also für Rollstuhlfahrer, die barrierefrei dann auch erreichbar sind. Genau.
Und von wo kommt so das Publikum? Kann man das sagen? Erhebt ihr das? Heiligenstadt, Landkreis Eichsfeld oder weiter?
Ja, ich habe eine Gästebefragung durchgeführt, weil ich mich das eben auch gefragt habe. Sind die Gäste wirklich nur aus Heiligenstadt? Und nein, dem ist nicht so. Die Gäste kommen schon aus dem gesamten Eichsfeld und auch darüber hinaus. Wir haben Gäste aus Nordhausen, aus dem UH-Kreis, aber auch einige aus Göttingen und Umgebung dann.
Gibt es irgendwas, wenn du da die Anfrage bekommst oder das festlegst, jawohl, das findet jetzt statt, wo du sagst, das läuft immer, da habe ich die Bude voll. Also was klappt immer?
Aber läuft. Also ja, natürlich, man kann jetzt nicht jedes Jahr Aber ins Programm nehmen, aber wir haben dann schon alle anderthalb Jahre auch Aber im Programm, jetzt auch im November dann wieder und das läuft gut. Ja.
Also wie
da kann ja auch jeder mitsingen, ne?
Ja.
Das erstmal, aber wir sollten zur Vollständigkeit halber, die haben sich nicht wieder vereinigt und machen Tournee im Eichsfeld, das sind dann halt so Coverbands.
Genau, das sind Tribute-Bands, die ganz oft aus Italien kommen. Also ganz viele Tribute-Bands, die bei uns im Kulturhaus auftreten, sind tatsächlich Italiener.
Und die sehen dann auch so aus.
Ja.
Sie versuchen es.
mal mehr, mal weniger.
Bist du,
Ich bin ABBA-Fan.
Ich hab ABBA-Fan und welche Sängerin?
Agnetha.
Okay.
Agnetha, ja. Weil du der andere Name fällt mir gerade nicht ein.
Frieda oder
Frieda, Anna Fried, genau. Suggestive Frage jetzt, oder?
Hättest du quasi Frieda gewusst, hättest du Frieda genannt, oder?
Natürlich. Meine Mutter hieß Elfriede.
Wäre ja eigentlich einfach gewesen. Was landet auf deinem Schreibtisch, wo du sagst, das hätte ich jetzt bestimmt nicht vermutet, als ich hier angefangen habe, dass ich mit sowas zu tun habe?
Gute Frage. Also natürlich während der Veranstaltung passiert immer irgendetwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Mhm. Sei es Personen fahren sich auf dem Vorplatz fest mit ihrem Auto, weil sie die nicht sehen, dass da die Stufen sind und bleiben dann dort hängen. Natürlich medizinische Notfälle, die es dann ab und zu mal gibt. Wir hatten jetzt eine kleine Handgreiflichkeit während der Veranstaltung. Das war auch befremdlich für mich.
Im Publikum gab's.
Ja, zwischen zwei Damen vor allen Dingen.
Oh, ui.
Ja, habe ich auch ein
Frauen
bisschen.
Frauen catchen. Ja.
Und das war nicht Teil des Programms, das war spontan inszeniert.
Genau, hat sich dann Gott sei Dank auch wieder aufgeklärt. Ich habe dann auch mit den Personen danach gesprochen, aber ja, mit sowas wollte ich jetzt nicht unbedingt rechnen.
Okay, gab aber keine größeren Verletzungen.
Nein, keine blauen Augen.
Bisschen ins Gesicht gefasst, dann war's gut.
A criminal dinner ist das gewesen, oder?
Genau, genau.
Und was magst du am meisten an dem Job?
Man hat natürlich mit so einer Veranstaltung in der Vorbereitung einige Zeit zu tun und zum Teil haben wir jetzt Verträge für 2028. Das heißt, Veranstaltungen liegen noch ganz weit in der Zukunft. Mhm. Aber wenn dann der Tag ist und die Gäste glücklich sind und Standing Ovations sind und sich die Gäste bedanken für den schönen Abend oder die schönen Stunden, die sie bei uns hatten, dann gibt mir das doch so ein wohliges Gefühl, weil es die Arbeit bestätigt und einfach schön ist, dass wir die Gäste, die bei uns im Haus sind, so glücklich machen können und dass sie einfach eine schöne Zeit hatten. Das bestätigt dann die Mühe, die man dann so drumherum hatte.
Und es ist für dich Pflicht, dann bei jeder Veranstaltung abends dann da zu sein?
Ja, genau. Ich bin bei allen Veranstaltungen da, weil ich die Veranstaltungsleitung innehabe und bin auch in der Regel immer im Saal und habe dort meinen festen Platz, damit die Personen, die mich suchen würden, dann auch immer wissen, wo ich denn zu finden bin.
Mhm. Gut, man könnte sich auch so kleiden wie, wo ist Walter? Dann würde man dich auch gut erkennen.
Genau, genau, ja.
Und was gibt's an dem Job, wo du sagst, wenn ich das wegzaubern könnte, das wäre super? Scheint's nichts zu geben.
Naja, das sind so die Unwägbarkeiten drumherum, die vor allen Dingen das Haus so mit sich bringt. Mhm. Und die technischen Probleme, der Stand der Investitionen, der doch ja stagniert hat ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das macht einen dann mitunter traurig, wenn es vielleicht Ecken gibt, die so ein bisschen schäbig wirken oder die so in Jahre gekommen sind. Dann ist das doch ernüchternd, wenn das dann halt wirkt dann vielleicht ein bisschen lieblos oder.
Okay.
Als das Gebäude gebaut wurde, hat man ja sehr, ich hatte es vorhin gesagt, progressiv gedacht. Und es ist nicht nur als einfaches Kulturhaus gebaut worden, sondern wirklich als Theater. Das sieht man natürlich im Zuschauerraum an, natürlich auch der Bühne. Auf der Bühne gibt es einen Orchestergraben. Habe ich mir sagen lassen, wann ist denn der das letzte Mal benutzt worden?
Genau, also wir haben es ist ja eine Großbühne und es gibt einen Orchestergraben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann er das letzte Mal für ein Orchester geöffnet wurde. Der Orchestergraben wird jetzt mittlerweile von Mario Behrendt wieder genutzt, denn Future Voices ist ja seit letztes Jahr wieder zurück im Kulturhaus. Ich denke, zur Freude vieler Menschen. Und Mario steht ja dann auch im Orchestergraben und hat da sein Plätzchen sich eingerichtet.
Und da wurde ja die Neufassung des Eichsfeld-Liedes, die wir ja jetzt schon im Intro gehört haben, aufgenommen. Also da haben wir quasi zusammengearbeitet. Da habe ich euch beauftragt,
ja,
den Chor dann mal bei euch zu beherbergen und das aufzunehmen. Ja, so eine Dinge finden dann halt auch statt.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube auch, dass so ein Theatersaal natürlich ein ganz anderes Ambiente bietet für so eine Einrichtung wie Future Voices, die natürlich dann mit der Bühne spielen können, die mit dem Publikum ganz anders spielen können als in der Stadthalle, die ja früher mal eine Schwimmhalle war. Ich will das nicht abwerten, die Schwimmhalle und die Stadthalle, aber Theater ist Theater.
Ja, und die Akustik ist super. Aber nicht nur die Akustik, sondern auch die Sicht von allen Plätzen auf die Bühne ist hervorragend. Das stellen wir auch bei den Kinderveranstaltungen statt. Wenn wir Märchen haben für Grundschulen und auch Kindergärten, da haben auch die ganz Kleinen, die relativ weit hinten sitzen, super Sicht auf die Bühne.
Gehst du eigentlich selber privat noch irgendwo ins Theater? Klar, hier musst du, ne? Das ist aber dann, ist man ja mit Sicherheit im Kopf nicht ganz frei. Gehst du auch woanders ins Theater oder sagst du, ich sehe das immer mit einem ganz anderen Blick, ich kann da gar nicht so befreit im Publikum sitzen?
Doch, also ich gehe nach wie vor sehr gerne auch zu anderen Veranstaltungen und schaue auch gerne mal über den Tellerrand hinaus, wie es andere so machen. Aber auch dann kann ich auch gut abschalten und bin dann einfach Gast und genieße genauso mit.
Also hast quasi dann zwar immer so ein bisschen den Chefinnenblick dabei, aber kannst es dann doch genießen.
Genau, also man guckt immer, wie machen es die anderen gerade, ne? Wenn ich jetzt im Friedrichstadtpalast bin zum Beispiel, dann schaue ich schon, okay, wie machen die das hier an der Stelle oder an der Stelle. Natürlich können wir uns nicht mit dem Friedrichstadtpalast vergleichen, aber man kann sich ja Inspiration holen.
Also Volker, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin so ein ganz schlechter Untensitzer.
Ja, bin ich genauso. Ja. Also ich schaffe da immer mit den Füßen.
Genau, also ich bin, wenn ich unten, da rieche ich auch die Leute, die neben mir sitzen, auf im Zweifelsfall.
Meistens meine Frau.
Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen.
Na, du hast ja deine Frau. Du hast eben Märchen erwähnt. Das verbindet uns ja so ein bisschen, uns beide, Heiko und mich, mit Märchen. Du hast jedes Jahr ein Grimmsches Märchen auf der Bühne.
Ja, genau. Mittlerweile sogar zweimal, weil die Nachfrage das bestätigt hat, dass wir das einmal zum Kindertag anbieten können, quasi vor den Sommerferien und dann auch nochmal im Herbst, im November. Wir haben dann im November von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.
Oh.
Von ganz vielen Menschen, wie ich jetzt so auch erfahren habe, das absolute Lieblingsmärchen. Ja.
Wie entscheidest du, was ins Programm kommt? Ist das jetzt so Bauchgefühl? Das wird was? Oder dass du sagst, ja, jetzt wird durchgerechnet, dies, das. Gehst du dann mal Risiko ein? Stellen wir uns das vor?
Also das ist natürlich Bauchgefühl, zu schauen, was passt. Wir haben in der erwähnten Gästebefragung auch erfragt, was wünscht sich das Publikum, wo liegen da die Interessenschwerpunkte. Und das ist eigentlich das, was auch bei uns so im Programm abgebildet wird. Es ist nicht die Oper oder Operette. Das ist auch sehr teuer im Programm. Wenn man so etwas einkaufen will, dann ist man schnell in Größenordnung, die wir uns auch gar nicht budgettechnisch leisten können und die wir dann auch gar nicht fest einkaufen können. Deswegen sind manche Sachen auch einfach aus finanziellen Gründen von vornherein schon gar nicht machbar. Das muss ich auch dazu sagen. Oder es passt einfach nicht, weil die Nachfrage dafür nicht so hoch ist.
Probiert ihr was Neues aus? Wo sagt, wir testen einfach mal, hinterher sind wir schlauer.
Ja, also ich denke, dass die Leitung übernommen habe, doch das eine oder andere ausprobiert habe, was es so vorher nicht im Programm gab, was sich dann auch bestätigt hat oder vielleicht auch nicht bestätigt hat. Aber ich freue mich, den Gästen eine gewisse Vielfalt bieten zu können und da verschiedene Programmpunkte auch zu haben und nicht über Jahrzehnte hinweg immer das gleiche Programm den Gästen dann im Spielplan zu zeigen.
Was war so der skurrilste Wunsch von einem in der Zuschauerbefragung?
Oh, der Zug. Das ist schwierig. Das ist, kann ich so nicht beantworten.
War nichts dabei.
War nichts dabei.
Nichts, was mir jetzt so noch in den Sinn kommen würde, nein. Und wir haben ja natürlich nicht nur die Veranstaltung im Theatersaal, wir haben ja auch noch die Veranstaltung im Foyer und dann auch unsere Kunstausstellung. Wir haben Afterwork-Partys gemacht, also verschiedene ganz interessante Sachen.
Also wenn Kohle und Termine keine Rolle spielen würden, wen hättest du gern mal auf deiner Bühne? So für dich persönlich.
Das ist eine gute Frage. Es wird bei uns im Kollegium wird immer gescherzt, ach ja, dann holen wir mal Roland Kaiser oder Helene Fischer. Das wäre natürlich mega.
Oder müsste ja die Karte 2000 Euro kosten, damit das da mit den 580 Plätzen da irgendwo funktionieren würde. Ja.
Also ich bin einfach froh, wenn die Veranstaltungen, die wir jetzt haben, gut ausgelastet sind und gut besucht sind, auch gerade da in dem Bereich, wo man mal etwas Neues gewagt hat. Das reicht mir schon aus, um glücklich zu sein.
Mhm.
Was war denn so, was, wo du gesagt hast, wo du so ein bisschen Bammel hattest, ob das läuft? Gib uns doch vielleicht mal ein Beispiel. Was neu ausprobiert wurde.
Mhm. Mhm. Also wir haben zum Beispiel die Firebirds, das ist so eine Rock'n'Roll-Band aus Sachsen. Die sind super cool, coole Truppe, ganz gut drauf, die Jungs. Und die machen eine Burlesque-Show und haben da wirklich sehr ansprechende Tänzerinnen auch aus verschiedenen Ländern, aus den USA, aus Italien, von überall her. Und die machen wirklich eine sehr ästhetische Show. Und wir hatten das Programm jetzt schon zum dritten Mal und leider wird es von den Gästen gar nicht so gut angenommen. Und nächstes Jahr ist nochmal ein Versuch und dann schauen wir mal, ob es dann besser läuft. Aber die Werbung zum Beispiel ist super gut gestaltet, das Plakat sieht schön aus, das Fotomaterial. Eigentlich sollte das dann schon für sich sprechen und trotz alledem ist dann die Nachfrage nicht so hoch gewesen, wie ich mir das erhofft habe.
Dachte mir auch vom Namen jetzt, hätte ich jetzt auch gesagt, kenne ich nicht.
Mm.
Und was der Eichsförder nicht kennt, das frisst er nicht.
So ist das leider öfters, ja.
Jetzt diese Veranstaltung, die ihr da auf die Bühne bringt, jetzt im Zeitalter von Netflix und Handy und Tablet, also wie kriegt ihr junge Leute ins Theater?
Wir haben dieses Jahr noch eine Veranstaltung, eine K-Pop-Veranstaltung. Ich musste dann auch erstmal schauen, was das ist.
Ich habe im Vorfeld auch gegoogelt.
Ja, und ich denke, das ist so eine Veranstaltung, die eben auch viele Teenies ins Haus locken wird. Das ist was ganz Neues im Programm. Und da glaube ich schon, dass wir das Publikum auch ansprechen. Und ansonsten haben wir so verschiedene Musicals oder andere Shows, die dann auch eben das jüngere Publikum mit anziehen. Es ist für mich wichtig, dass diese Märchenveranstaltung von den Kindertagesstätten und von den Grundschulen, dass da im Prinzip die Kleinsten schon rangeführt werden. Und wir haben jetzt auch über den Förderverein des Kulturhauses eine Veranstaltung gehabt für Jugendliche der weiterführenden Schule und planen da auch im Herbst noch etwas, was dann der Förderverein im Prinzip organisieren wird.
Klär mich doch mal auf, ich bin 66 Jahre, was K-Pop ist?
Korean Pop.
Korean?
Ja.
Von Korea?
Genau.
Süd- oder Nordkorea?
Ich glaube, Nordkorea wäre nicht so, also das ist ja pink und farbenfroh, ich glaube, okay. Das wäre ja, das nicht.
Haben die Farben kennen die gar nicht, ja.
Genau.
Wenn du jetzt zurückblickst, du hast ja schon gesagt, du musstest schon mal auf einen Künstler warten, was war so dein größtes Oh-Nein-Erlebnis, was du so durchstehen musstest und ja.
Oh, zu ad hoc? Oh nein.
Also über die zwei sich prügelnden Ladies und den Künstler, der etwas verspätet auftauchte, ging es nicht hinaus.
Ja, es sind irgendwie immer so kleinere und größere Katastrophen, die passieren, aber das kann ich jetzt nicht so als, oh Gott, irgendwann ist man in so einem Modus drin, wo es schon so fast normal ist, dass irgendwas passiert. Ja, wenn es der Techniker ist, der von der Laderampe runterstürzt und also es ist wirklich irgendwie gefühlt passiert fast immer irgendwas. Mhm. Tropfende Leitungen und Wasserschäden und alles Mögliche, ja.
Aber das ist so ein Punkt. Gibt es Pläne? Weil du hast ja schon mit vielen Dingen zu kämpfen, wo du sagst, es ist eigentlich unnötig. Da würde wahrscheinlich irgendein anderer Leiter einer Einrichtung würde drüber lachen. So, das ist doch eigentlich selbstverständlich, dass hier nichts tropft und nichts reinregnet und Strom immer da ist, wo ich es brauche. Gibt es da Planung? Oder kriegst du immer nur gesagt, es ist kein Geld, du?
Ja, das Geld ist halt, der Preis ist heiß, ne? Es ist Kultur ist freiwillige Aufgabe und da muss man.
Das wird auch jedes Jahr neu verhandelt im Kreistag?
Ja, genau. Mhm. Wir müssen unseren Haushalt aufstellen und da wird dann das Defizit, was im Prinzip erwirtschaftet wird, das wird dann vom Kreishaushalt ausgeglichen. Wir gehören ja mit der Eichsfelder Musikschule im Eigenbetrieb zusammen und sind dann vereint die Eichsfelder Kulturbetriebe.
Mhm. Und mit welchem Budget rechnest du im Laufe des Jahres für das Haus ungefähr? Kommt jetzt nicht auf einen Euro drauf an?
Habe ich jetzt nicht parat. Mhm. Haushaltsplanung steht an.
Aber die Veranstaltungen sind, wenn man jetzt, die sind schon mehr als kostendeckend. Wenn wir jetzt nicht gerade so ein neues Experiment machen, wo man die Karten nicht verkauft. Aber das funktioniert grundsätzlich schon. Oder setzt ihr bei jeder Veranstaltung Kohle zu?
Das ist auch veranstaltungsabhängig. Und natürlich ein großer Kostenfaktor sind die Betriebskosten, die Heizkosten zum Beispiel, die Strom-, Energiekosten, solche Sachen. Personalkosten ist natürlich immer ein großer Faktor. Aber in der Regel sind die Veranstaltungen ja sehr gut besucht. Mhm. Und die Veranstaltungen, die wir mit auf unsere eigene Rechnung im Prinzip durchführen, die funktionieren auch in der Regel gut. Und alle anderen Veranstaltungen, wo wir auf Einmietungsbasis mit den Veranstaltern arbeiten, erwirtschaften wir die Mieterträge im Prinzip und dann noch die Erlöse aus den Ticketverkäufen.
Mhm. Wie viel macht so das Gastronomische aus?
Mhm. Also wir haben ja einen Gastwirt. Gott sei Dank ist da jemand bei uns im Haus, der das ganz toll durchführt und die Pausenbewirtung für die Gäste übernimmt, einmal im unteren Foyer und dann auch im oberen Foyer im Thekenbereich. Und der hat sich bei uns quasi sozusagen eingemietet.
Mhm. Also ich glaube, dass es bis auf so ganz besondere Einrichtungen, Friedrichstadtplatz zum Beispiel, fast keine kulturelle Einrichtung gibt, die die kostendeckend über die Eintritte sich finanziert. Mhm. Ich habe mal gehört, wenn zum Beispiel in Weimar ein Nationaltheater die Karte, ist ja nicht billig, 30, 40 Euro kostet, müsste sie eigentlich den dreifachen Preis kosten, damit das überhaupt kostendeckend gemacht werden kann. Das ist also wirklich erstaunlich. Und ich hoffe nur, dass in Zukunft sich ein Land wie Thüringen oder Deutschland es sich weiterhin leisten kann, dass wir so eine breite kulturelle Szene hier in Deutschland und speziell auch in Thüringen haben.
Also dem kann ich nur zustimmen. Wir sind im Eichsfeld mit unserem Gastspieltheater, mit dem Eichsfelder Kulturhaus ja auch, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und der Zuspruch der Gäste spricht ja auch für sich. Und natürlich, es erwirtschaftet jetzt keine Gewinne, dieses Kulturhaus, aber es erwirtschaftet ja in anderen Bereichen quasi Gewinne und die Möglichkeit für die Gäste, das Haus zu besuchen, ist, glaube ich, dann auch mehr wert und muss man auch anders gewichten.
Und was willst du erreichen, dass es im Eichsfeld ganz, ganz klar ist, das Kulturhaus ist für uns unverzichtbar?
Ja.
Was sind deine Pläne dafür?
Also das wäre natürlich ein sehr großer Wunsch, deshalb habe ich ja auch den Förderverein für das Kulturhaus gegründet, einfach um dem Haus auch eine Stimme in der Gesellschaft geben zu können. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich für unser Kulturhaus einsetzen, die es genauso charmant und liebenswert finden wie ich und die auch vor allen Dingen unbedingt möchten, dass es erhalten wird und dass dann vielleicht auch in Zukunft Renovierungsmaßnahmen stattfinden können und Investitionen getätigt werden können. Und da habe ich mit dem Förderverein und mit den Mitgliedern auch ganz tolle Unterstützer an meiner Seite.
Jetzt hau mal einen raus, Marie-Christine. Wenn du dir fürs Kulturhaus für die nächsten 50 Jahre was wünschen könntest, so ein richtigen Kracher, was wäre das? Also nicht von Veranstaltungen, sondern was du dem Haus wünschen würdest.
Ja, dann würde ich dem Haus wünschen, dass es wirklich so saniert wird, dass es auch in 50 Jahren noch ein toller Veranstaltungsort sein kann, dass es zum einen energetisch auf den aktuellen Stand gebracht werden würde und da auch vielleicht autark sein kann und ja, dass auch die Anlagen innerhalb des Gebäudes wieder fit werden und natürlich auch die Technik im Saal dann entsprechend auch dem Stand der Zeit entsprechen würde. Denn das haben ganz viele andere Häuser auch in Ostdeutschland schon geschafft. Wir sind in einem Verband mit anderen Gastspieltheatern und da wurden schon ganz viele Häuser auch wirklich umfangreich saniert.
Schön.
Und jeder Einzelne kann ja dazu beitragen, indem er euch besucht.
Hingehen.
Genau, ja. Also wir haben ja unsere Webseite und wie ich auch schon gesagt hatte, Social-Media-Kanäle. Also da einfach mal schauen. Ich denke, für jeden ist im Programm etwas dabei.
Mhm. Ja, viele Leute rennen ja nach Weimar, geht mir genauso meining. Und aber das hiesige Theater, der Prophet gilt im eigenen Land meistens am allerwenigsten. Das ist leider traurig, aber es ist so. Also deshalb der Aufruf auch von unserer Seite hier, besucht doch mal das Eichsfelder Kulturhaus.
Ja, herzlich willkommen. Kommt alle zu uns.
Das ist dieses Jahr noch so ein Highlight, was ansteht, wo du sagst, das muss man gesehen haben.
Also ich freue mich immer sehr auf die Ballettveranstaltungen in der Vorweihnachtszeit. Das ist für mich so ein Klassiker im Spielplan.
Nussknacker.
Wir haben dieses Jahr Schwansee. Und ja, dann das natürlich, Ballett. Wir haben schöne Sachen für Kinder, zum Beispiel Traumzauberbaum. Monika Erhardt ist eigentlich auch immer mit bei uns im Kulturhaus, wenn die Veranstaltung Traumzauberbaum stattfindet. Das ist auch so ein Highlight eigentlich, eine wunderschöne Veranstaltung. Für die Schlagerfans haben wir Uta Bresan im Herbst bei uns mit verschiedenen Schlagerstars zu Gast. Also ich denke, es ist für die ganze Familie was dabei. Aber natürlich, hatte ich schon gesagt, ja, ein bisschen was für die Lachmuskeln haben wir dabei, ja.
Mir fällt ja bei Nussknacker immer nur eine Melodie ein. Willi Schwabes Rumpelkammer. Dum, 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 dum. Deshalb kann ich singen, ist nicht GEMA belastet.
Genau, ja, das bist du.
Ja, die GEMA, das
die
ist
GEMA
natürlich.
Die GEMA hätte das
ja
auch, so wie du es gesungen hast, ja, nicht erkannt.
Die hätten uns doch Geld dazugegeben.
Ja. Ja, und dann, ach so, genau, da fällt mir noch ein, der Werbeblock für die Musikschule. Wir haben dann auch am 5. September die große Jubiläumsveranstaltung der Musikschule.
Sehr schön.
Marie-Christine, man darf dich aber nicht nur aufs Kulturhaus reduzieren. Du hast auch noch so ein paar andere Aufgaben.
Ja, genau.
Beschäftigungsfelder.
Ja, also ich bin sehr erfreut darüber, dass ich jetzt zum zweiten Mal in der Bundesverwertungskommission für unser Dorf hat Zukunft auf große Juryreise gehen darf. War schon zuletzt letztes Wochenende in Berlin zum Einführungsseminar und die Bundesbewertungskommission wurde ganz offiziell vom Landwirtschaftsminister, dem Alois Rainer, entsendet und ist jetzt einmal quer durch Deutschland unterwegs und bewertet dort ganz besondere Dörfer, die es schaffen, ja, ihre Risiken oder ihre Schwächen zu erkennen und dann die Potenziale zu nutzen und da innovative Ideen zu entwickeln und sich für die Zukunft zu wappnen. Und da bin ich zum zweiten Mal jetzt schon Teil dieser Bundesbewertungskommission.
Wie wird man das?
Das war auch irgendwie Glück und Zufall. Das hat sich damals über Dr. Henning ergeben gehabt, der durch den Deutschen Landkreistag, also diesen Verband, für diese Aufgabe angesprochen wurde. Und da bin ich quasi für ihn eingesprungen. 23 war das. Und jetzt findet dieser Wettbewerb wieder erneut auf Bundesebene statt. Und da bin ich sehr erfreut, dass ich da wieder mit dabei sein kann.
Du hast gesagt, du bist jetzt zum zweiten Mal dabei. Also hast du schon eine Bewertung mal abgegeben. Wer hat denn das letzte Mal gewonnen?
Also das sind einige Dörfer, die dort mitmachen, in allen Bundesländern in Deutschland. Letztes Jahr oder vor 3 Jahren besser gesagt, war Rheinland-Pfalz nicht mit dabei, aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und also es sind in allen Flächenbundesländern neben Dörfer Teil bis 3000 Einwohner. Also ich möchte hier auch nochmal den Werbeblock machen für diesen Dorfwettbewerb, der auch im September wieder erneut ausgeschrieben wird und dann zunächst auf Kreisebene stattfindet. Und wenn man diese Kreisebene durchlaufen hat, geht es dann weiter auf die Landesebene für die Dörfer, für die Siegerdörfer. Und dann eben auf Bundesebene. Mhm. Und eigentlich sind alle Dörfer, die dort besucht werden, von der Bundesbewertungskommission schon Sieger. Es geht dann am Ende nur danach, ob es ein Gold-, Bronze- oder Silberdorf wird. Und das entscheidet dann im Prinzip die Jury, der ich dann eben auch angehöre. Und ich bin im Fachbereich für soziales Engagement, für ehrenamtliches Engagement und für die kulturellen Aktivitäten da mit dabei, das dann zu bewerten vor Ort.
Und wer hat das letzte Mal gewonnen?
Das sind einige Dörfer, die da gewonnen haben. Ne? Also es hat zum Beispiel Hugelfing aus Bayern gewonnen und die sind dann auch, also in Golddorf gewonnen und die sind dann auch auf Europaebene ganz weit vorn gewesen. Denn diesen Wettbewerb gibt es dann auch auf Europaebene und dann auch weltweit sogar.
Musst du dann die ganzen Dörfer besuchen?
Ja, ich starte nächste Woche Freitag Richtung Baden-Württemberg und bin dann in Baden-Württemberg, Bayern und in dem einzigen Dorf aus Thüringen und werde das dann mir anschauen. Also insgesamt in 5 Dörfern.
Kommst du da unangemeldet oder wirst du da hofiert wie sonst was?
Also die Jury ist dann dort immer angemeldet und die Teilnehmerdörfer haben exakt 3 Stunden Zeit, dort der Bewertungskommission dann die Sahnestückchen ihres Ortes zu zeigen.
Nicht die Dreckecken.
Die Dreckecken nicht, nee, aber...
Die guckt ihr euch dann selber an, heimlich.
Ja, manchmal verplappern die sich und dann, müssen die halt auch nochmal die Dreckecken zeigen, ja genau. Passiert.
Ja, und du machst noch was.
Ich bin auch in Nordhausen, dort habe ich ja studiert, Public Management and Governance Master gemacht. Und dort habe ich 2 Lehraufträge schon seit knapp 5 Jahren, was auch wahnsinnig interessant ist, weil man einfach an den Themen dranbleibt, was Verwaltung bewegt, was ist wichtig, was gibt es für neue Rechtsentwicklungen. Und da bin ich mit 2 Lehraufträgen tätig, einmal im Bachelorbereich und dann aber auch im Masterbereich bin ich da für Medienkommunikation und lehre das den Studierenden. Genau, das ist sehr spannend.
Guck an, was alles aus dem Eichsfeld kommt.
Ja, na? Ja, Mittelpunkt der Welt.
Der Hammer. Ich bin immer wieder erstaunt. Immer wieder erstaunt. Und man sieht es hier gar nicht an.
Ja.
Sie ist so bescheiden. Marie-Christine, wir kommen zu unserem finalen Fragenkatalog. Was ist dein Lieblingsbuch?
Drachenläufer von Khaled Hosseini.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berge oder Meer?
Meer.
Spontan oder durchgeplant?
Ist total durchgeplant.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Pumps oder Sneaker?
Lieber Pumps.
Stadt oder Land?
Mal so, mal so.
Vorhang auf oder Vorhang zu? Im Theater.
Vorhang auf.
Premiere oder Routine?
Kommt drauf an, kann ich mich nicht festlegen.
Büro oder Backstage?
Beides.
ausverkauftes Haus oder Standing Ovation?
Ich glaube, bei ausverkauften Haus haben wir auch immer Standing Ovations.
Große Spektakel oder leise Kammermusik?
Großes Spektakel.
Klassik oder modern?
Modern.
Künstler oder Publikum?
Publikum.
Grimm oder Hans Christian Andersen?
Grimm.
Ah, ja.
Das wäre jetzt doof gewesen. Ne?
Marie-Christine, es war uns ein inneres Da Capo. Und es war schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich denke mal, dass unsere Hörer genauso viel Spaß hatten wie wir. So, und jetzt, Volker, gibt's keine Ausrede mehr. Karten gibt's an der Kasse, Kultur gibt's im Kulturhaus und Marie-Christine sorgt dafür, dass ihr nicht enttäuscht nach Hause geht. Also, Marie-Christine, danke fürs Dabeisein.
Und euch da draußen, Vorhang zu für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.